Ich möchte noch für die Predigt von Thomas Liedmeier beten, dass das wirklich in unsere Herzen geht. Herr, wir möchten dir einfach die Ehre geben und möchten dir begegnen. Wir möchten verstehen, was du mit uns vorhast. Wir möchten verstehen, was du uns sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass du ankommen kannst bei uns, dass du wirklich wirken kannst. Ich danke dir, dass Thomas sich vorbereitet hat, aber dass er ein Sprachrohr auch deiner Liebe sein möchte und dass durch ihn einfach alles fließen kann, was wir brauchen, um dich zu verstehen. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine sehr spannende Geschichte im Johannesevangelium. Und wir begegnen dort verschiedenen Mitspielern. Dort ist einmal die Familie von Lazarus, also Maria und Martha und Lazarus bilden so eine kleine Familie. Dann ist dort Jesus. Dann sehen wir auch noch die Jünger und auch noch die Volksmenge. Die spielt dann auch noch irgendwo eine Rolle. Ich lese aus Johannes 11 und wer mitliest, wird merken, dass ich ein paar Verse überspringe. Es ist ein sehr langer Text, aber er ist sehr anschaulich und ich denke, ihr werdet da gut mitkommen. Überschrift ist natürlich jetzt heute die Enttäuschten. Danach schauen wir jetzt aus, aber natürlich können wir auch andere Überschriften hier finden über diesen Text. Heute aber mal mit diesem Fokus. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Die beiden Schwestern ließen Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus liebte Martha. Moment. Bin ich gerade durcheinander. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch 2 Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Jetzt überspringe ich einen Abschnitt. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund werden. Sie meinten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus Tod. Deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Daraus könnte man jetzt eine eigene Predigt machen, aus dieser Haltung. Das macht Pierik am nächsten Sonntag. Da geht's nämlich um Thomas. Du lachst jetzt, ja, genau, deshalb hake ich das jetzt mal kurz ab. Als sie in Bethanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Vielleicht zu den 4 Tagen, also im Volksglauben war der Eindruck, nach 3 Tagen, da verlässt die Seele spätestens den Körper. Also nach 4 Tagen ist man wirklich richtig tot. Nur so in Klammern. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Darauf erwiderte Jesus, Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria, ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie ihr zu, unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Darüber habe ich auch länger nachgedacht, weil wir ja gar nicht hören, dass Jesus ihr den Auftrag gegeben hat, zu Maria zu gehen. Aber vielleicht hat sie gedacht, würde der Maria jetzt auch mal gut tun, wenn sie jetzt zu Jesus gehen würde. Wie auch immer, wir können ein bisschen spekulieren. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Haben wir eben auch schon mal gehört. Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Sie antworteten, komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot. Habe ich nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst? So schoben sie den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Das hat er wohl im Stillen gebetet. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber ich sage es jetzt laut wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Soweit die Geschichte von Lazarus. Das Haus von Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha steht für Jesus immer weit offen. Das lesen wir im Neuen Testament. Es gibt auch noch eine andere Geschichte. Jesus ist zu Gast bei Maria und Martha und dann wird er bedient. Das haben einige von euch vielleicht so im Hinterkopf. Hier kann er sich zu Hause fühlen, hier ist er willkommen und wahrscheinlich bei seinen besten Freunden. Und wenn Jesus mal müde und hungrig ist und gerne einfach eine kleine Auszeit nehmen möchte, fallen ihm wahrscheinlich zuerst Lazarus und seine beiden Schwestern ein. Und nun ist Lazarus ernsthaft erkrankt. Es geht um keinen Schnupfen, sondern um eine lebensbedrohliche Erkrankung. Ganz klar, dass Maria und Martha sofort an Jesus denken und ihm umgehend eine Nachricht schicken. Dein Freund ist schwer krank. Er braucht jetzt deine Hilfe. Und unausgesprochen steht doch jetzt im Raum, du hast so vielen geholfen, Herr. Nun hilf doch bitte auch uns und deinem besten Freund. Und was macht Jesus? Er hat bestimmt seine Gründe, aber er bleibt doch tatsächlich noch 2 weitere Tage, ohne dass wir auch genau erfahren, warum. Als er dann endlich kommt, ist alles gelaufen. Jetzt kann er sich auch Zeit lassen. Die Schwestern bekommen die Nachricht, Jesus kommt. Martha rafft sich auf und geht ihm entgegen. Vielleicht ist Maria so enttäuscht, dass sie nicht einmal mehr das Bedürfnis hat, jetzt Jesus zu sehen. Und als Martha ihn sieht, sagt sie als erstes, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder doch noch leben. Und ich finde, man kann die Enttäuschung spüren. Wer könnte das nicht verstehen? Also ich kann es gut verstehen. Und wir alle kennen Enttäuschungen, große und auch kleine. Gott sei Dank sind es ja oft auch viele kleine Enttäuschungen. Gestern oder vorgestern habe ich meine Frau zum Zug gebracht und plötzlich ruckelt mein Auto so beim Anfahren. Und das Ruckeln wurde irgendwie nicht besser und abends habe ich den ADAC angerufen und dann hat er auch rumprobiert, die Zündkerzen gereinigt und alles Mögliche gemacht. Na, es könnte schon irgendwie was Schwerwiegenderes sein, vielleicht irgendwas mit diesem Zahnriemen. Und so, ich habe gesagt, na, und wie viel Euro ungefähr vielleicht? Er will sich nicht festlegen, aber so 1.000 können es schon werden. Ne? Habe ich gedacht, ungünstig. Ungünstig. Das frisst wieder alles auf, ne, was jetzt reingekommen ist. Genau. Aber gut. Es gibt eine gute Nachricht. Es war wohl nur Feuchtigkeit, ne, und so. Aber diese Enttäuschung. Ich habe allerdings dabei an die Predigt gedacht. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt eine Enttäuschung. Jetzt versuchen wir ein bisschen anders damit umzugehen. Hat ein bisschen funktioniert, tatsächlich. Wir kommen dann noch später so auf diese Details, was das vielleicht mit uns verändert. Aber gut, eine Sache ist nicht so gelaufen oder läuft nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Also eine Prüfung ist vielleicht schlecht ausgegangen, obwohl wir so viel gelernt haben. Eine Verhandlung mit einem Kunden war nicht so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht hätten. Ein Urlaub ist verregnet, obwohl wir so viel Geld dafür bezahlt haben und wir konnten einfach nicht vernünftig das nutzen, was dort vorgesehen war. Oder du bist vielleicht von dir selber enttäuscht, weil du sagst, ich habe irgendwie schon wieder dieselben Fehler gemacht, den ich immer mache, oder meine Lieblingssünde begangen, obwohl ich es doch eigentlich nicht begehen wollte. Ne? Oder vielleicht auch ein anderer Mensch hat sich nicht so verhalten, wie du es dir eben gewünscht hättest. Du hast das Gefühl, er zeigt dir die kalte Schulter oder wie auch immer, hat dich kritisiert und du hättest gerne ein Lob von ihm gehabt. Es gibt so viele Gründe. Und die Folgen sind natürlich unterschiedlich. Du bist traurig, gekränkt, hilflos, frustriert. Du haderst mit deinem Schicksal, grübelst darüber nach und bist auch angespannt. Wie sieht es im Leben der Nachfolger Jesu aus? Im Neuen Testament, gibt es da auch Enttäuschungen oder ist so der Glauben enttäuschungsfrei? Ist das in einem so positiv? Das ist gar nicht die Bibel, Moment. Aber gibt es das Thema Enttäuschung in so positiven Buch wie die Bibel? Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ein paar Beispiele rausgehört. Der Messias, also der König, der erwartet wurde, der jetzt das Volk Gottes retten soll, ist nicht in einem Palast eingezogen mit großer Macht und Herrlichkeit, sondern als kleines Baby in einem Stall zu Bethlehem. Also irgendwo auch eine Art von Enttäuschung erstmal. Als 12-Jähriger setzt er sich von seiner Familie ab, ist ein paar Tage lang nicht zu finden und sie finden ihn schließlich im Tempel in der Diskussion mit den Schriftgelehrten und die Eltern, sagen, was machst du hier? Sagt, ja, ich muss im Hause meines Vaters sein. Ich weiß, ich glaube, die waren auch irgendwie ein bisschen enttäuscht. Erstmal, dass er sich ohne was zu sagen so abgesetzt hat, dass sie ihn so lange suchen mussten und irgendwie komisch, ne? Ich bin doch auch ein bisschen in Konflikt. Dann die Jünger haben sich ja auch immer so viel Mühe gegeben, den Menschen das Reich Gottes nahezubringen. Und manchmal gab es Widerstände. Und einmal sagten einige Jünger, Herr, lass Feuer vom Himmel regnen und zeig's ihnen mal so richtig. Und Jesus hat es nicht gemacht. Waren sie enttäuscht? Warum machst du den jetzt nicht nieder? Waren sie enttäuscht? Und schließlich, Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu leiden und zu sterben. Und Petrus sagt, nein, nur das nicht, Herr. War er enttäuscht? Wahrscheinlich noch mehr, als Jesus dann zu ihm sagte, weiche hinter mich, Satan, du willst nicht, was Gott will. Er war noch mehr enttäuscht und getroffen und verletzt. Schauen wir mal auf das Johannesevangelium. Da gibt es das Weinwunder zu Kana. Das gibt dort ja 7 Wundergeschichten. Das erste beim Weinwunder zu Kana, da merkt die Mutter Jesu als erste, dass der Wein ausgegangen ist. Und dann geht sie zu Jesus und sagt, hey, mein Sohn, der Wein ist ausgegangen. Man spürt so diesen drängenden Unterton. Mach mal was. Und was macht er? Er sagt, was willst du von mir, Weib? Also da merken wir schon so eine gewisse Distanzierung, lass mich in Ruhe. Also von dir lasse ich mich hier nicht rumkommandieren. Das steckt tatsächlich so ein bisschen dahinter. Das Motiv finden wir aber öfter im Johannesevangelium. Auch bei der Frau am Jakobsbrunnen. Sie sagt, gib mir von diesem Wasser hier. Und er gibt ihr dieses Wasser nicht, was sie sich erwartet, sondern er gibt ihr was anderes. Sie ist dann nicht enttäuscht, ja, sie ist nachher glücklich, aber sie braucht erstmal, um das zu verarbeiten. Dann kommen seine Brüder, Johannes 7 war das, glaube ich, wenn ich die Bibelkunde noch richtig in Erinnerung habe, Pierik, Da kommen die Brüder von Jesus und sagen, komm mit uns zum Fest nach Jerusalem. Da sagt er, nö, mache ich nicht. Von euch lasse ich mich da jetzt nicht hinbuxieren. Dann sind sie weg, kurze Zeit später sagt er, ach, ich mach's doch. Er geht dahin und ähnlich. Und das müssen wir auch sehen, es gibt so Motive, auch jetzt zum Beispiel hier im Johannesevangelium, ähnlich ist es auch hier. Selbst bei seinen guten Freunden, wenn sie sagen, komm jetzt her, er lässt sich nicht zitieren. Und es blitzt sowas auf von diesem lebendigen Gott. C.S. Lewis stellt es in Narnia ja Gott, Jesus, als Löwen dar. Und dann ist das ja auch mal Thema. Und dieser Löwe ist einfach eine majestätische Figur. Die kann man nicht einfach so rumschubsen oder dirigieren, sondern sie ist autonom. Es geht um die Souveränität Gottes. Also Enttäuschungen kommen schon öfter vor. Auch in der Nachfolge, auch in der Bibel. Und die größte Enttäuschung, das ist jetzt meine These, ist der Tod. Ich habe darüber gestern im Foyer hier mit jemandem diskutiert, habe jemanden getroffen, habe gesagt, ich will das sagen. Ah, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich behaupte das jetzt mal. Die größte Enttäuschung ist der Tod. Auf jeden Fall für Maria und Martha in dieser Situation. Der Tod ihres Bruders ist die größte Enttäuschung. Sie haben sich das alles ganz anders vorgestellt. Und ich finde, die Konfrontation mit dem Tod ist einfach auch eine Riesenkrise in unserem Leben. Und viele von uns wissen das. Paulus nennt ihn einmal den letzten Feind. 1. Korinther 15. Der Tod ist der letzte Feind, der noch überwunden werden muss. Römer 6, Vers 33 sagt er, der Tod ist die Konsequenz der Sünde. Also der Tod ist nicht nur einfach ein biologisches Problem oder etwas Natürliches aus Sicht der Bibel, sondern er hat auch eine geistliche Dimension und sagt, es gibt hier einfach noch etwas, was mit Trennung von Gott zu tun hat. In meinem Bücherschrank habe ich so einen Klassiker der psychologischen Literatur, kennen vielleicht manche Grundformen der Angst, von 1961. Und Fritz Riemann hat das geschrieben und das ist schon spannend noch, das Buch. Ist jetzt kein christliches Buch, aber es ist trotzdem interessant. Hat dann auch vier Typen, Persönlichkeitstypen, wie das oft so in den Typologien ist. Und er schreibt so jedem Persönlichkeitstyp einfach eine Grundangst zu und sagt, irgendwo schwingt da so die Angst vor dem Tod mit bei den verschiedenen Typen. Und ich finde diese These sehr interessant. So sagt er, der Nähetyp, also der jetzt Verbundenheit mit anderen Menschen haben möchte und für den das Sicherheit ist und Leben, für den ist das natürlich eine Riesenbedrohung, wenn er von anderen getrennt ist und alleine. Angst vor dem Tod als Angst vor der Einsamkeit. Der jetzt eher Unabhängigkeit braucht und Distanz, für den ist natürlich dann ja eingeengt sein. Wenn andere ihm zu nahe kommen, beängstigend. Angst vor dem Tod als Enge. Der irgendwo Stabilität in seinem Leben braucht, sagt, es muss irgendwie so heute, jetzt und morgen und alle Ewigkeit ist es so, das ist sicher, so ist schön, das ist das Leben. Für den ist Veränderung bedrohlich. Sagt, Angst vor dem Tod als Veränderung. Ja, Tod ist ja auch eine Veränderung. Ne? Und dann natürlich der Gegenpol, der sagt, ich brauche immer wieder was Neues und das Leben ist beautiful und es verändern sich Dinge und das einen neuen Acker finden und was Neues entdecken, für den ist natürlich, wenn alles gleich bleibt, auch beängstigend. Das ist auch Angst vor dem Tod als Erstarrung. Finde ich interessante These. Und ich glaube, ein bisschen was ist da schon dran. Der Tod hat viele Gesichter und ich finde, alle treffen auf Lazarus zu. Er ist getrennt von seinen Liebsten. Er ist eingeengt seinem Korsett, er ist erstarrt, er ist eben tot. Martha sagt sogar, er riecht schon. So auch ist ein bisschen provokativ hier diese Äußerung, aber so real ist es. Und ich glaube, es ist hier mehr gemeint als nur die biologische Trennung vom Leben, sondern auch die Trennung von Gott. Und Martha hängt noch in der Schleife drin, trotz ihres Glaubens, man hat das Gefühl, der Tod ist was Endgültiges. Er hat sozusagen das letzte Wort. Paulus sagt einmal, wenn das wirklich so ist, dass der Tod das letzte Wort ist, in 1. Korinther 15, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann nimmt er so die Parole derer auf, die sagen, ach, es gibt keinen Gott und es ist alles aus. Doch jetzt enttäuscht Jesus Maria noch einmal in besonderer Weise. Und ich würde gerne diesen Begriff Enttäuschung nochmal mit anderen Augen sehen. Ich habe auch nochmal nachgeschlagen von der Etymologie her, was bedeutet dieser Begriff. Und ursprünglich bedeutet dieser Begriff eigentlich was Positives. Man war getäuscht oder hat sich getäuscht und verliert nun die Täuschung, wird von der Täuschung befreit. Man wird sozusagen enttäuscht. Das finde ich sensationell. Diese Vorstellung, ich bin enttäuscht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Was eine tolle Enttäuschung. Jesus ist Sieger. Das ist die Enttäuschung ihres Lebens, ja? Aber, genau das habe ich jetzt noch vergessen. Ich muss das ja hier lüften. Wir haben den Tod auch anschaulich gemacht. Das kennt ihr, das EKG auf der Intensivstation. Ich meine, das hat schon was Dramatisches. Der eine oder andere von euch hat das schon miterlebt, dass dann tatsächlich plötzlich die Nulllinie dann dauerhaft da ist und man merkt, jetzt ist tatsächlich der Tod eingetreten. Aber Jesus, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, zeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass er das letzte Wort hat. Darum geht es. Im Johannesevangelium haben wir 7 Wundergeschichten, 7 Zeichen. Und das erste ist das Weinwunder in Kana und das letzte, das größte, ist die Auferweckung des Lazarus. Und sie ist an Dramatik kaum zu überbieten. Wie Jesus wirklich vor diesem Grab steht und ruft, Lazarus, komm heraus. Welche Vollmacht und Kraft. Und Lazarus kommt heraus, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, eingebunden in diese, wie so eine Mumie, in diese Binden. Man sagt, die Ausleger sagen, das ist ein Wunder im Wunder. Ja, eigentlich ging es nicht. Der ist aufgewacht und hat die Stimme Jesu gehört, gesagt, komm heraus, hat gesagt, wie soll ich das machen? Und genau das ist der Punkt, um den es geht. Glaube ist nichts Natürliches, sondern etwas Übernatürliches. Wenn wir die Stimme Gottes hören, denken wir, es geht doch gar nicht. Aber die Botschaft ist, Jesus ist nichts unmöglich. Der Herr ist Sieger, auch über den Tod. Er hat das letzte Wort. Das ist es, um was es hier geht. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und es geht weiter. Natürlich denken wir jetzt hier auch an die Auferstehung Jesu Christi. Das sollen wir auch. Es sind so viele Parallelen. Und der Evangelist will es auch, dass wir das so sehen. Denn alles, was Jesus auch hier tut im Johannesevangelium, diese ganzen Wunder kommen eigentlich auch schon her von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Weil er der Herr ist, weil er der König ist, so wie wir es in den Liedern heute auch bekannt haben, Samuel, wo ihr uns mitgenommen habt. Unser Herr und Gott. Und es ist sehr spannend im Johannesevangelium, wenn wir ein bisschen früher lesen, heißt es Johannes 5, 25. Da sagt Jesus, die Zeit ist gekommen, ja, sie hat schon begonnen, in der die Toten die Stimme von Gottes Sohn hören werden. Und wer diesen Ruf hört, der wird leben. Das finde ich total spannend. Wir erwarten das so für die Zukunft, aber Jesus sagt, die Zeit ist schon gekommen, sie ist schon angebrochen. Wann hat die Endzeit eigentlich begonnen? Wir haben darüber diskutiert die Woche, Andreas. Da hat sie schon begonnen, wo Jesus angefangen hat. Es hat schon begonnen. Die Theologen, die nennen das präsentische Eschatologie, ja, die gegenwärtige Endzeit. Und das sehen wir hier auch im Johannesevangelium. Christus ist da und er ist jetzt hier auch mitten unter uns in dieser Kraft und Autorität. Die Zeit hat schon begonnen. Die endzeitliche Auferweckung beginnt, wo Menschen die Stimme Jesu hören und ihr folgen. Und wo das Evangelium in Vollmacht verkündet wird. Im Mittelalter war der Tod noch viel bewusster, weil die Menschen ja wirklich so schnell und früh gestorben sind und zahlreich. Da war der Satz so, da mitten im Leben sind wir vom Sterben umgeben. Daran knüpft Martin Luther dann an und vom Evangelium her hat er ihn umformuliert. Und er hat gesagt, mitten im Sterben sind wir vom Leben umgeben. Wir sind in einer vom Tode gezeichneten Welt, aber wir sind vom Leben umgeben, weil Gott den Tod überwunden hat. Und mit der Auferweckung des Lazarus setzt Jesus jetzt ein Zeichen, ich bin stärker als der Tod und nicht nur als der biologische Tod, sondern eben auch als dieser geistliche Tod. Und wer meine Stimme hört und ihr vertraut, kann das Grab verlassen, egal wo er sich befindet. Komm heraus aus dem Grab. Wo Jesus ist, ist alles möglich. Biologisch und geistlich. Auch heute noch. Deshalb möchte ich meine Überschrift variieren. Die Enttäuschten glauben. Und das Bild hier vorne auch noch ein bisschen ergänzen. Glauben heißt, dem Ruf Jesu zu hören und ihm zu folgen. Auch heute noch. Und wenn wir denken, es ist unmöglich, Lazarus dachte das vielleicht auch, aber er ist ihm einfach gefolgt und hat gemerkt, es geht doch. Das ist Glaube. Heute auch noch. Es hat sich nichts geändert. Erbsherz wurde heute wieder verraten und die ganze Woche habe ich ja Gratulation bekommen und ich bin so überwältigt, möchte mich auch mal von hier bedanken für alle Karten und morgens bin ich ertrunken unter einer Flut von Karten. Bevor der Postbote gekommen ist, der ganze Briefkasten war gesteckt voll. Ich habe wirklich Stunden gebraucht, um die alle zu lesen und bin echt gerührt und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Also das wünsche ich jedem von euch, dass ihr mal so eine Woche habt, wo ihr so viel gute Wünsche bekommt und dadurch gesegnet werdet. Das ist echt klasse. Vielen, vielen, vielen Dank. Total lieb. Und es ist überwältigend auch, es rief dann jemand an, erst das Telefon klingelte, dann war plötzlich still, hab gesagt, hat's überhaupt, und dann kam plötzlich Trompetengeräusche, so ein Trompetensolo durch das Telefon durch. Und dann wusste ich schon, wer es ist. Und dann meldete sich eine Stimme, und ich darf das sagen, ich habe sie gefragt, das ist die Heike, und die habe ich 1991 getauft, vor 28 Jahren. Und das ist total cool. Und Heike ist schon eine Frau, die hat unheimlich viel durchgemacht. Und wir haben damals miteinander unheimlich viel durchgemacht. Wirklich. Und sie hat sehr viele Einschränkungen in ihrem Leben. Gesundheitlicher Art, seelischer Art. Viele, viele, viele Enttäuschungen hat sie erlebt. Und wirklich große Krisen durchlebt. Aber, und das finde ich so grandios, dass sie heute so sagt, ja, welchen Glauben sie ausstrahlt. Und auch heute mich anruft und mich ermutigt und dann sagt, ja, mein Taufvers damals war doch Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und dann noch 2. Korinther 5, Vers 17, in Christus bist du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt nur nach 28 Jahren kann man schon so ein bisschen sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Und schreibt sie hier, viele Wege bin ich gegangen, doch mein Taufspruch hat mich immer wieder aufgefangen. Also sie reimt immer gerne. Hinfallen, wieder aufgestanden, neu anfangen. Wichtig dabei, dem Herrn anhangen. Und das kam wirklich so rüber und ich habe gedacht, du Heike, das würde ich gerne am Sonntag erzählen. Ist das okay? Ja, da habe ich noch mal einen dicken Brief gekriegt danach. Ich finde es so toll. Und gerade wenn man auch sieht, das ist ein Mensch, dem jetzt nicht so die Leichtigkeit in die Wiege gelegt worden ist, sondern bis zum heutigen Tag viele Einschränkungen hat, viele Enttäuschungen, aber in Jesus verwurzelt. Ja, ein anderer Anruf, der mich auch sehr begeistert hat, das war der erste, Ich habe am Morgen noch gedacht an meinen Pastor, der mich mal getauft hat 1976 und habe gesagt, oh, dem würde ich so gerne mal Danke sagen, was der alles für einen Segen auch in mein Leben reingebracht hat. Und dann klingelt das Telefon und Hans Hermann ist da, der mich vor 43 Jahren getauft hat. Und sagt, du hast doch heute deinen 60. Geburtstag. Er ist auch ein paar Jahre älter als ich, ne? Logischerweise jetzt schon über 80. Und ich konnte ihm das alles sagen und ihm auch die Wertschätzung und den Dank entgegenbringen. Und habe mich auch so daran erinnert, wie wichtig das für mich war, dass er oder auch andere Menschen in der Gemeinde, weil er keineswegs alleine, mir diesen Jesus gebracht haben und dass Jesus durch sie hindurch gewirkt hat. Ich glaube, das ist das Geheimnis der Gemeinde. Jesus lebt hier in uns und unter uns und auch in dir und in mir. Und wenn wir, dass wir diesen Dienst auch für andere machen können, dass wir ihnen Jesus bringen können und dann spüren, oh, da ist ja Gott wirklich da und er ruft mich und er berührt mich, er holt mich heraus aus meinen ganzen Enttäuschungen. Die hatte ich natürlich damals auch. Aber ich habe erfahren, Jesus hält meine Enttäuschung aus, genau wie hier Maria und Martha. Er lässt es ja auch zu, er hält es aus. Und wir dürfen es ihm auch sagen, wir dürfen auch weinen bei Gott. Gott hat kein Problem damit. Er gibt mir eine neue Sicht. Er macht mir Mut zum Leben und er hilft mir zu vertrauen. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und damit sagt Jesus natürlich, der Tod, das ist ja eine ganz andere Realität. Da geht es gar nicht in erster Linie um die Biologie, sondern es geht in erster Linie um eine geistliche Wirklichkeit, weil wir geistliche Wesen sind. Wir sind nicht nur biologische Wesen. Und ist das nicht eine wunderbare Zusage? Wir sind fest in Gottes Hand, wenn wir auf Jesus vertrauen, in Zeit und in Ewigkeit und auch durch den biologischen Tod hindurch, sofern wir ihn noch erleiden müssen, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Natürlich muss ich das dann auch alles bewähren. Also wie bei der Heike, die mich angerufen hat, auch wie bei meinem Pastor Hans Hermann, der auch sagte, ja okay, jetzt bin ich über 80, ich habe in den letzten 20 Jahren irgendwie 200 Seminare gemacht, also im Ruhestand. Tolle Perspektive finde ich jetzt so für die nächsten 20 Jahre. Er macht da Anbetungstanz. Aber er hat das jetzt aufgehört. Was wird zu viel? Man wird doch älter. Und das ist nicht einfach, das aufzuhören. Man merkt schon auch so ein bisschen diesen, und sagt, jetzt kommt eine neue Phase. Jetzt heißt es loszulassen. Und das ist nochmal eine richtige Herausforderung. Aber es hat mich sehr beeindruckt, wie bewusst er da reingeht und sagt, mit Gott geht er da hinein. Es wird nicht schön geredet, aber auch nicht irgendwie negativ, sondern im Vertrauen, die Enttäuschten gehen im Glauben, im Vertrauen durch das Leben, durch alle Lebensphasen, die Gott uns eben schenkt. Ist ja nicht jedem gegeben, dass er auch so alt werden darf oder muss. Ich habe mich übrigens gefragt, ob das für den Lazarus jetzt wirklich so toll war, nochmal auferweckt zu werden und er musste ja dann nochmal sterben, weil das war ja noch nicht die endgültige Auferweckung. Aber das ist halt Gottes Wille gewesen. Das musste er dann akzeptieren. Zum Schluss möchte ich noch einen sehr spannenden Gedanken mit euch teilen. Wir sollen doch unserem Meister folgen und dieselben Werke auch tun, die er auch getan hat. Heißt es ja im Johannesevangelium Kapitel 14, sagt er sogar, ihr werdet noch größere Werke tun. Das ist ja, wenn ich schon dieselben tun könnte, wäre ich auch schon ganz zufrieden. Und er sagt, ich kann es. Das ist so ähnlich wie bei Lazarus. Das geht eigentlich gar nicht. Vielleicht sollten wir einfach mal sagen, okay, Herr, wenn du das sagst, dann machen wir es halt. Und ich glaube, die Enttäuschten, die jetzt glauben, die sollen Leben in die Welt bringen. Das Leben Gottes, Jesus in diese Welt bringen. Es ist vielleicht ein herausfordernder Gedanke, aber vielleicht möchte Jesus ja, dass wir mit ihm zusammen in diese Welt hineingehen. Du in deinen Alltag jetzt morgen, am Montag, Dienstag, Mittwoch, zur Arbeit, in die Schule, ans Studium, in die Familien. Und dass wir das Auferstehungsleben Jesu dort hineinbringen. Und du kannst auch so ein Bote sein, der sagt, Jesus lebt, komm heraus. Weil die mit den Todesmächten sind wir ja ständig konfrontiert. Aber Jesus ist Sieger. Und dass wir Menschen, die sich vielleicht wie Lazarus in seinem Grab vorkommen, die dort enttäuscht dahin vegetieren, dass wir sie herausrufen im Namen Jesu und ihnen Mut machen. So wie viele von uns das ja auch selber erfahren haben. Was soll das sein? Ich denke, es geht darum, das Reich Gottes, das Gute, das, die Liebe Gottes, das Leben in diese Welt hineinzubringen. Paulus sagt ja einmal, überwindet das Böse mit dem Guten. Und was ist denn das Gute, wenn es nicht der Herr selber ist? Und der Schlüssel ist die Glaubensverbindung mit Jesus. Lest mal das Johannesevangelium richtig genau. Das führt Jesus aus in Johannes 5, dass er nichts tut, was er nicht den Vater zuvor hat tun sehen. Und ich glaube, das ist ein Modell. Wir sollen nichts tun, was wir nicht vorher Jesus haben tun sehen. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind im Glauben, dann wird er uns seine Werke zeigen. Und lassen wir uns doch überraschen, er will uns gebrauchen. Und er sagt, ich bin bei euch. Und er hat Macht. Wo Jesus ist, ist alles möglich. Und immer wenn wir enttäuscht sind, dann können wir auch fragen, von welcher Täuschung will Jesus mich jetzt eigentlich befreien? Und vor allem, was will er jetzt tun? Zu welchem Glauben will er mich ermutigen? Er sagt einmal, das ist jetzt dazu da, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werden soll. Sagt er im Blick auf, das denke ich, sagt er auch im Blick auf unser Leben. Und dabei ist mein tiefster Anker die Zusage Jesu, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Amen. Ihr Lieben, möchte noch mit uns beten. Möchte ich einfach einladen, zur Ruhe zu kommen, dich auf Jesus auszurichten, er ist mitten unter uns. Und er spricht jetzt vielleicht auch zu dir oder bestimmt auch zu mir. Und egal, wo du jetzt vielleicht festhängst in deinem Leben, ob du dich vielleicht auch fühlst wie Lazarus, dass du sagst, ich bin so eingeengt, ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Er spricht zu dir, er ruft dich und sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben für dich. Er streckt seine Hand zu dir aus. Er schaut auf dich. Und wenn du seine Stimme hörst, dann sei einfach ermutigt und ergreife es im Glauben. Jesus ist Sieger. Er sagt, komm heraus, steh auf, vertrau mir. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du mitten unter uns bist, in deiner Gemeinde, mitten in dieser Welt. Und das, was du damals angefangen hast, soll weitergehen, Herr. Die Welt soll erkennen, dass du vom Vater gesandt bist und dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Wir rühmen deinen Namen, Herr, und ich bitte dich jetzt für mich und für uns alle und für alle, die hier im Raum sind, öffne uns die Augen für deine Realität. Gib uns ein neues Verständnis von Enttäuschung. Veranker uns im Glauben, Herr, an dich. Und danke, dass du gut bist. Wir können dich nicht hin und her schieben. Wir können nicht einfach sagen, mach dies, mach das. Aber wir können dich bitten und wir dürfen dir vertrauen. Das hast du fest zugesagt und das wollen wir tun. Und ich bitte dich jetzt um deinen Segen, deine Gnade für jeden von uns. Und hilf uns auch, dieses Evangelium mit in die Welt zu nehmen, in unseren Alltag. Amen. Wir können jetzt noch ein bisschen zur Ruhe kommen, wir noch ein Vortragslied hören und denke,